ARD Sounds.
Oh, I was super angry. I could not believe this was happening.
Jeff Foster ist Teil der privaten Rettungsinitiative. Er steht an Bord der Robin Hood.
After all this time and work that we put into trying to humanely get him onto the barge.
Gerade eben hat er sich nochmal über Funk versichern lassen, dass er hier heute eigentlich das Sagen haben sollte.
We need the thing to be there.
Aber der Kapitän zuckt nur mit den Schultern.
It didn't make sense to me because we had nobody there who had any experience with whales other than myself.
Für ihn ergibt das alles keinen Sinn. Sie hatten doch einen Plan, wollten den Wal zusammen vorsichtig da rausholen. Stattdessen sieht Jeff, wie Teile der Schiffsbesatzung zum Wal ins Wasser steigen und sich dem Tier nähern.
So it wasn't how we intended it at all.
Jeff Foster, der kennt sich mit Walen wirklich aus. Inzwischen ist er über 60. Früher hat er für SeaWorld Orcas gefangen. Heute gehört er einer Organisation an, die sich gegen Walaquarien einsetzt. Auf deren Webseite spricht Jeff in einem Interview darüber, was er an Bord der Barge erlebt hat. Denn mit Ausnahme der Schiffscrew ist Jeff der Einzige aus dem Rettungsteam, der bei der Freilassung dabei war.
We wanted to make it a nice, soft transition and not confusing for the whale. And certainly we didn't want to injure the whale on the release.
So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Schon zu Beginn des Transports zeigt sich, der Wal ist gestresst. Und man hört das auch. Das sind Stresslaute. Das ist eine ungewohnte Umgebung. Und auf Drohnenbildern wirkt die Barge auch ein bisschen eng für den Wal. Denn die ist alles andere als ein sicherer Tiertransporter.
So I went back down, trying to call the benefactors and try to get their take on this and try to stop the whole thing.
Jeff will die Crew stoppen. Er versucht, die Geldgeber der Aktion zu erreichen. Was hier passiert, kann doch nicht in deren Sinne sein. Ohne Erfolg. Kein Empfang. Er hat keine Möglichkeit, das, was jetzt kommt, aufzuhalten. Denn was als Rettung gedacht war, entpuppt sich als das Gegenteil. Wenige Wochen später wird der Kadaver des Wals in Dänemark angespült. War die Freilassung auf offenem Meer sein Todesurteil?
Sie hätte eigentlich der Höhepunkt dieser Rettungsmission sein sollen. Stattdessen wird der 2. Mai zu einem Moment, der für viele aus einer Rettungsaktion einen Akt der Tierquälerei macht. Wer trägt die Verantwortung für das Leid des Wals? Und wer spielt hier eigentlich welches Spiel?
Denn auch wenn bei dem Wal fast alles gefilmt, live gestreamt wurde, von der umstrittenen Freilassung gibt es keine Bilder. Aber wir werden in dieser Folge von Menschen hören, die dabei waren, als der Wal von der Barge ging, die gesehen haben, was mit dem Tier passiert ist. Und wir werden rekonstruieren, was am Morgen des 2. Mai wirklich geschehen ist.
Das ist Wild Crimes. Timmy, die Hoffnung stirbt zuletzt. Folge 3, zu Tode gerettet. Ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Nathalie Süß.
In der letzten Folge haben wir euch ja eigentlich von einem Erfolg erzählt. Der Wal, der wochenlang vor Pöhl lag, hat es endlich in die Barge geschafft. In dieses große Metallbecken, das ihn in den Atlantik bringen soll. TikToker Danny First Class steht zuversichtlich an der Reling der Barge. Er drückt jemanden aus dem Walretterteam an sich.
So, meine Reise ist zu Ende. Du passt mich schon weiterhin auf den Haufen, ne?
Klar.
Klar wird er das schaffen, der ist stark, okay?
Ja, halte ich auf dem Laufenden.
Also, Küsschen aufs Nüsschen.
Danny nimmt Abschied. Von Hope, wie er den Wal nennt. In einem seiner TikToks sieht man ihn und den Wal noch ein letztes Mal zusammen. Er steht im Wasser in der Barge, ganz dicht am Wal, legt seinen Kopf auf dessen Körper. Mit der Barge soll der Wal endlich in Sicherheit gebracht werden.
Denn Danny und viele andere der Walretter glauben, Hope damit vor einem in ihren Augen weitaus schlimmeren Schicksal bewahrt zu haben. Die Menschen im Internet meinen schon lange zu wissen, dass im Hintergrund eigentlich was ganz anderes läuft. Auch Danny, der sich auf TikTok als Tierretter präsentiert. Danny First Class,
wenn keiner mehr glaubt. Hope, ich bin auf dem Weg zu dir. Ich gebe dir meine Stimme, weil du hier in diesem Land keiner hast.
Von Anfang an hat er das Geschehen um den Wal mitverfolgt. Und schon früh ahnt er Böses.
Mario, sie haben schon alles bis ins kleinste Detail geplant. Wo soll er denn hin, der Wal, der Timmy alias Hope? Ins Museum? Echt jetzt? Ja klar, denn überall, wo der Mensch auftaucht, ist Geld im Spiel.
Viele im Netz sind davon überzeugt, dass der Wal Feinde hat. Im Internet kursieren in den Wochen vor der vermeintlichen Rettung einige wilde Theorien. Manche sind harmlos. Hinter anderen steckt mehr, stecken Akteure mit ihren eigenen Absichten.
Das begegnet uns ja immer wieder in dieser Geschichte. Diese Verschwörungserzählungen, die den Wal umgeben. Und da lohnt es sich, doch mal genauer hinzuschauen.
Diese Erzählungen, die basieren ja erstmal auf Meldungen, die der Wahrheit entsprechen. Also, es stimmt. Das Deutsche Meeresmuseum hatte anfangs geplant, den Wal, falls er sterben sollte, zu obduzieren.
Also aufschneiden und schauen, woran er gestorben ist. So wie Meeresbiologin Lisa Clemens das mit Seehunden macht, in der Pathologie des Meeresmuseums.
Gleichzeitig wurde der Uni Rostock angeboten, das Skelett zu präparieren, damit sie es für Forschungszwecke nutzen können. Aber daraus entwickelt sich etwas ganz anderes. Und das bekommt Meeresbiologin Lisa Clemens ziemlich doll zu spüren.
Ja, wir haben ja Anrufe bekommen, dass wir den Wal festgebunden haben, mit Absicht, um Experimente zu machen. Und wir verkaufen das Walskelett für 7 Millionen Euro. Aber das war ja komplett aus den Haaren herbeigezogen. Das stimmt ja nicht.
7 Millionen für ein Walskelett. Könnte das Museum hier wirklich Geld machen?
Nicht wirklich. Der Handel mit Walknochen ist verboten, aus Artenschutzgründen. Heißt, so ein Walskelett ist schon schwer zu bekommen, aber verkaufen dürfte es niemand. Für das Museum hätte es also vor allem wissenschaftlichen Wert.
Nur wäre das Walskelett ja gar nicht ans Museum, sondern an die Uni Rostock gegangen. Das war ja schon geklärt.
Aber das ist den Menschen, die an Geldmacherei mit dem Skelett glauben, ziemlich egal.
Ja, okay, aber das ist ja schon ein bisschen makaber, darüber zu diskutieren, was man mit dem Wal macht, wenn der noch gar nicht gestorben ist.
Aber es ist kein Mensch. So einen Straftatbestand wie Störung der Totenruhe, das gibt's bei Tieren nicht. Es ist letztlich ein großer Tierkörper, mit dem man irgendwas machen muss. Schon damals bietet eine Tierverwertungsfirma aus Mecklenburg-Vorpommern an, den Körper des Wals zu Biodiesel zu verarbeiten.
Was ja jetzt in Dänemark auch tatsächlich umgesetzt wird.
Ich weiß nicht, ob das damals vielleicht als Marketing-Gag gedacht war. Aber es gießt halt noch mehr Öl ins Feuer.
Dann aber nimmt das Ganze eine politische Dimension an. Aus dieser Museumsstory werden richtig wilde Theorien gedreht. Vor allem von rechten Kanälen. Zum Beispiel Compact. Compact gilt als rechtsextremes Medium, steht der AfD nahe. Zeitweise war es in Deutschland auch verboten, weil es als verfassungsfeindlich galt. Inzwischen ist es aber wieder aktiv, unter anderem auf YouTube.
Okay, deren Videotitel sind auch ziemlich wild. Geheimplan, CDU paktiert mit Linkspartei. Oder Grüne wollen EU-Militärdiktatur.
Und ihr Video über den Wal trägt den Titel Ökoindustrie will Wal schlachten.
Das finde ich ganz furchtbar. Das hat auch mein Herz
gehört. Ja, die reiben sich schon die Hände und freuen sich auf das Walskelett. Also unfassbar
eigentlich. Das ist unfassbar.
Nicht nur diese Museumstheorie kommt davor. In dem Video heißt es auch:
Offenbar ist die AfD die Partei, die noch am ehesten als Wahlpartei wahrgenommen wird.
Er benutzt das Wörtchen offenbar fast schon scheinheilig. Die Nähe von Compact zur AfD ist ja bekannt.
Sie versuchen aus dem Wal politisches Kapital zu schlagen. Die Wissenschaft und die Regierung, also die da oben, würden den Wal sterben lassen wollen. Einzige Rettung sei die AfD.
In den sozialen Medien gibt es massenweise KI-generierte Bilder, die Alice Weidel gemeinsam mit dem Wal zeigen. So von wegen, Hope hätte AfD gewählt.
Also, dass Rechtspopulisten das Thema Tierschutz für ihre Zwecke nutzen, das ist ja nicht neu. Die NPD hat lange Zeit Tierschutzthemen als Heimatschutz verkauft. Und das Mitleid mit Tieren genutzt, um gegen Minderheiten zu hetzen. oder gegen die Regierung. Und das funktioniert auch heute noch. Unter dem Video gibt's Kommentare wie:
Er ist Timmy und die Nächsten sind wir alle. Hope ist ein Symbol für Deutschland. Wir sind gestrandet und man lässt uns verrecken. Ganz langsam.
Ja, crazy und gruselig. Wir hatten ja schon viele Tiere, die Deutschland ziemlich beschäftigt haben. Eisbär Knut oder Braunbär Bruno, den ihr aus der ersten Staffel Wild Crimes kennt. Da erinnert einiges an das Schicksal von Timmy. Aber der Unterschied ist, bisher war bei keinem berühmten Tier so eine eindeutige politische Vereinnahmung dabei.
Die rechten Populisten sind aber nicht die einzigen. Es gibt einen, der in dieser Geschichte auf gar keinen Fall in einem schlechten Licht dastehen will. Der das Ganze als Erfolgsstory für sich verbuchen will. SPD-Umweltminister Till Backhaus.
Es stehen ja Wahlen an in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben in Folge 2 ja schon gemutmaßt. Ob er einfach nur die Wähler nicht gegen sich aufbringen wollte oder ob er tatsächlich noch andere Motive hatte. Was man aber feststellen kann: Mit seiner Kehrtwende von »Wir lassen den Wal da liegen« zu »Wir müssen Hope retten« kann Backhaus zumindest einen Walretter überzeugen. Danny First Class.
Wir finden es sehr, sehr gut, Herr Backhaus, dass Sie das Herz am Reflekt haben. Ja. Also ich bin so weit, dass ich die SPD tatsächlich jetzt mitwirft.
Das sagen Sie auch öffentlich?
Das sage ich öffentlich, bin leid.
Also für Hope würde der ehemalige AfD-Supporter Danny sogar SPD wählen. Vielleicht war das ein ehrlicher Emotionsausbruch, keine Ahnung. Gebracht hat's Backhaus wahrscheinlich nicht so viel. Danny wohnt und wählt nämlich nicht in Mecklenburg-Vorpommern, sondern halt leider in Niedersachsen.
Egal. Es ist aber schon auffällig, wie sehr Backhaus auf die Wahlretter zugeht. Er betont ja auch, dass der Wahl für ihn immer schon Hope heißt. Und er hat immer wieder gesagt, dass er 11 Mal beim Wahl war, dass er gesehen hat, dass er leben will und so weiter. So richtig emotional, um nicht als einer von denen da oben dazustehen.
Damit Backhaus das wirklich als Erfolg verbuchen kann, müsste aber auch die Rettung ein Erfolg werden.
Tja, das ist ein gefährliches Spiel. Und nicht nur das. Ich frage mich, ob Backhaus darüber nachgedacht hat, wem er damit in die Karten spielt. Denn die ganzen Verschwörungserzählungen rund um den Wal werden noch viel wilder. Thilo Mark, der Meeresbiologe von Greenpeace, hat uns das hier erzählt.
Ich kann mich an eine Situation erinnern, das wurde mir dann erzählt. Wir waren in der Kirchsee mit dem Schlauchboot, zusammen mit dem Burkhard Baschek vom Meereskundemuseum. Wir waren in der Nähe von dem Wal. Ich habe mit einem Paddel die Wassertiefe in der Nähe von dem Wal vorsichtig messen wollen. Und in dem Chat wurde geschrieben, jetzt habe ich gesehen, wie der Greenpeace-Mann dem Wal eine Fentanylspritze gegeben hat. Auf diesem Niveau war das nachher.
Im Internet sehen die Leute, was sie wollen. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Das überträgt sich auch ins echte Leben und auf die Leute vor Ort. In der letzten Folge haben wir ja Susanne Sommer kennengelernt, die Tierfreundin. Als die mit den anderen Demonstranten Richtung Wahl gehen will, fällt ihnen was auf.
Während ich auf dem Weg zu diesem Tor war, kamen auch diese Kanister an und dann war ein richtiges Chaos ausgebrochen, weil er sagt, geh schnell gucken, was sind das für Kanister, was stehen da für Nummern drauf.
Auf den Kanistern sind nämlich Warnhinweise und gleich geht das Gerücht rum, das wären Säurekanister. Damit würden die, wer auch immer, bestimmt dem Wal was antun. Susanne sagt nachher selbst, das waren wahrscheinlich Wasserkanister. Aber
Horrorszenarios gehen dann natürlich los, weil dann, man ist ja nicht alleine nur da, dann die ganzen Leute online machen einen auch noch verrückt. Also das war ja wie ein Fiebertraum, was da für Gerüchte rumgingen und man wird richtig kirre gemacht.
Also sie merkt schon auch selbst, was dieser Online-Einfluss, diese Erzählung aus bestimmten Quellen, was die mit einem machen.
Und was bei der ganzen wilden Gemengelage noch dazukommt, ist das Thema KI. Da denkt man auch erst, das ist alles nur Spaß. Aber diese »Der Wal ist ein Opfer der Regierung«-Idee, die wird auch in den ganzen KI-Memes und Songs befeuert.
Während er noch atmet, sprechen sie schon von später, von Proben, von Zahlen.
Und in diesen Songs tauchen auch Hinweise auf die Verschwörungserzählungen auf.
Ein Platz im Museum, ein Name, ein Schild.
Es gibt Leute, die das auf der Timeline sehen und für die das dann für die nächsten Wochen zum Lebensinhalt wird. Die richtig emotional werden.
Also wir haben ja das Gefühl bekommen bei Timmy, dass irgendwie halb Deutschland auf einmal mit diesen Wahlen mitfiebert.
Wir wollten uns das Ganze nochmal erklären lassen. Deswegen haben wir mit Sebastian Bartoschek gesprochen. Der ist Psychologe und Experte für Verschwörungserzählungen. Er sagt, da springen natürlich nicht alle drauf an.
Die einfache Wahrheit ist die, dass wir mit unseren Freunden darüber reden und sagen, ja, ist ja schon schade, ja, ja, der wird da sterben, ja, ist okay. So, wir haben Empathie mit diesem Tier und da endet es dann auch.
Bartoszek sagt, bei dem Wahlthema ist eine Gruppe besonders empfänglich für Verschwörungserzählungen.
Das Problem ist doch meine Generation und die Generation darüber. So, ich bin Mitte 40 und in meiner Generation sind viele Menschen, die A, nicht vernünftig mit Social Media umgehen können, B, nicht bereit sind, das sich einzugestehen und C, sich abgehängt fühlen, weil sie keinen Bock haben zu verstehen, dass sich Gesellschaft im Moment verändert.
Männer würden tendieren, dann eher nach rechts abzudriften. Also genau, worauf Medien wie Kompakt abzielen. Frauen, das ist zumindest Bartoszeks Eindruck, gehen eher in eine esoterische Richtung.
Und dementsprechend sind wir das Problem, meine Gruppe und die Älteren, weil wir immer noch nicht gelernt haben, uns vernünftig von Social Media abzugrenzen.
Und wenn er das so sagt, das stimmt schon. Die ultralauten Wahlretter auf Social Media und die Demonstranten auf Pöhl, das waren hauptsächlich Menschen, sag ich mal, über 35.
Ich habe keinerlei jungen Menschen, also weiß ich nicht, ab 15 bis Mitte 20 oder was, habe ich da schlicht auf diesen Videos niemanden gesehen. Wenn ich solche Videos gesehen habe, dann waren das ja alles Reaction-Videos, die sich eben über die Boomer-Generation lustig gemacht haben.
All diese Memes, der Wahl-O-Mat zum Beispiel, da konntest du schauen, ob du eher Team Retten oder Team Sprengen bist. Auf Spotify trendet damals auch der Song Sprengt den Wahl.
Sprengt den Wahl, macht ihn weg. Lasst es Wahlsalami regnen und Kotelett. Wenn man Timmy einfach sprengt, wäre das kosteneffizient. So viel Ärger um ein Fischstäbchen. Sprengt den Wahl.
Ausnahmsweise mal nicht KI generiert.
Ist schon zynisch.
Der blockiert die ganze See. Lass uns ran mit TNT. Eine Wahlpiñata, arriba ole.
Ja, für viele, die nicht in dieser Wahlretter-Bubble waren, wirkt das Ganze halt irgendwie verrückt. Menschen, denen den Rest des Jahres die meisten Tiere total egal sind. Die kein Problem damit haben, wenn ein Schwein für ihr Nackensteak geschlachtet wird. Die Fischbrötchen mampfen, auch wenn deswegen die Delfine in den Stellnetzen sterben. Die werden jetzt auf einmal alle zu Wahlrettern. Das finden viele halt genauso zynisch.
Wir sind euch ja noch schuldig zu erzählen, was tatsächlich passiert ist bei dieser unfassbar teuren Rettungsaktion.
Denn dass da was schiefgelaufen ist, das zeigt sich schon bei der Rückkehr. Noch am Hafen, kaum von Bord gegangen, stellt sich die Tierärztin Kirsten Tönnies vor die wartenden Kameras der Journalisten. Ich war da nicht dabei, aber ich habe das im Fernsehen geschaut. Sie wirkt aufgeregt.
Die Situation war wirklich unangenehm. Und ich habe dann gestern, nachdem wir das besprochen haben, wie gestern Morgen der Ablaufplan sein sollte, haben die uns wieder völlig betrogen.
Kirsten Tönnies ist eigentlich Kleintierärztin aus der Nähe von Frankfurt am Main. Trotzdem war sie mit an Bord, hat den Wahltransport seit Wochen begleitet. Doch was sie auf hoher See mitbekommen hat, das hat sie erschüttert.
Endlich, das Mistviech ist jetzt weg. Nächstes Projekt.
Das soll die Besatzung des Schleppers über den Wal gesagt haben. So erzählt das Tönnies. Und sie hätten die Leute der Rettungsinitiative absichtlich nicht an den Wal gelassen und ihn dann eigenmächtig abgeladen.
Aber man muss dazu sagen, das sagt ja jetzt erstmal nur Kirsten Tönnies.
Naja, auch Walter Gunz und Karin Walter-Mommert, die beiden Geldgeber, die distanzieren sich ziemlich schnell. Die Crew des Schleppers weist die Vorwürfe zurück. Die Kommunikation läuft da nur noch über Anwälte.
Aber was genau schiefgelaufen ist, das wird nicht bekannt gegeben.
Nach außen meldet die Rettungsinitiative am Anfang, der Wal ist wohl auf. Es gäbe Vitaldaten. Genaueres lässt die Initiative nicht raus. Nicht mal an Umweltminister Backhaus. Ein paar GPS-Daten kämen auch an, auch wenn der Tracker nur wenige Signale von sich gibt. Aber wo ist der Wal? Lebt er wirklich noch? Die ersten Zweifel kommen auf.
Umweltminister Till Backhaus, der sagt in einem Interview mit dem NDR,
Wir wollen mal erstmal festhalten, wir haben den Wal lebend aus Mecklenburg-Vorpommern herausbekommen. Er ist auf der Fahrt auch durch unsere Veterinäre begleitet worden, im Übrigen auch bis an die Landesgrenze. Da ging es ihm sehr gut.
Dass es dem Wal außerhalb der Landesgrenzen von Mecklenburg-Vorpommern aber gar nicht mehr gut geht, das wissen wir. Ein paar Tage später, da treibt der Kadaver vor der dänischen Insel Anholt.
Der Tracker wird gefunden. Die Seriennummer wird überprüft und dann steht es fest. Es ist Timmy.
Aber was man nicht weiß, wie ist der Wal gestorben und wann? Was ist an dem Tag der Freilassung wirklich passiert?
Es gibt jemanden, der auf dem Schiff dabei war, als der Wal ins offene Meer entlassen wurde.
Please welcome Jeff Foster, an experienced marine biologist with over 50 years of experience.
Jeff Foster. Wir haben ihn schon kurz am Anfang gehört.
So it wasn't how we intended it at all. We didn't want to injure the whale on the release.
Am 1. Mai, nach den ersten Tagen auf See, da merkt auch Jeff, so können sie nicht weitermachen. Sie sind in der Nordsee. Der Transport auf der Barge hat Spuren hinterlassen. Im Internet veröffentlicht er später einen Bericht. Ich lese mal einen Teil vor. Timmy hatte zahlreiche Schnittwunden vorne am Kopf, wahrscheinlich von Bolzen, die aus der Schiffswand herausragten, Schürfwunden am Kopf und nahe dem Blasloch, wahrscheinlich von den Spanngurten, die Sandsäcke in der Barge halten sollten. Die hatte man eigentlich da reingestellt, um ihn zu schützen. Ein mehr als einen halben Meter langer Kratzer an der Schwanzflosse und eine große Schürfwunde, die wir nur die Himbeere nennen, etwa einen Meter lang und einen halben Meter breit. Der Transport hat den Wal also noch mehr verletzt.
Genau, dann fliege ich jetzt erstmal über die markierten Stellen drüber, ja?
Ich habe Lisa Clemens, der Meeresbiologin, den Bericht von Foster gezeigt.
Also es ist jetzt nicht überraschend, was hier steht?
Die Haut des Wals war ja schon vorher super angegriffen. Und er hatte keine Möglichkeit, sich zu schützen.
Wale haben halt keine Hände. Also er kann jetzt nicht seine Hände nach da vorne ausstrecken, dass er halt nicht mehr dagegen knallt. Also der ist da eigentlich halt ausgeliefert gewesen.
Bei der Aktion weiß Jeff, den Wal noch länger auf der Barge zu behalten, würde ihn noch mehr Risiken aussetzen. Den Plan, ihn bis vor Island zu fahren, den können sie vergessen. Sie wollen den Wal jetzt auf jeden Fall behutsam aus der Barge rauskriegen. Das Problem? Die Barge ist zu klein. Sie ist innen 10 Meter breit, der Wal aber 12 Meter lang. Er ist zwar von selbst reingeschwommen, aber jetzt kann er sich nicht mehr selbst umdrehen. Sie versuchen, Seile an ihm festzumachen, ihn vorsichtig und gemeinsam hinauszubugsieren. Aber die Zeit drängt. Der Seegang wird immer stärker.
We could only pull him so far and then he'd swim back in.
Sie hatten ihn fast draußen, aber der Wal sei immer wieder in die Barge reingeschwommen.
Bis zum Abend müht sich das Team ab, aber es klappt nicht. Bis zu dem Zeitpunkt ist News 5, diese Agentur für Nachrichtenvideos, mit dabei.
Am nächsten Morgen aber gibt es keine Live-Bilder mehr. Ab jetzt gibt es nur noch Fosters Aussagen.
And then at 6:30 in the morning, one of the team members came downstairs to my room and said that the barge is just about ready to leave. And so I jumped into my gear and ran upstairs.
Jeff erzählt, dass die Besatzung des Schleppers an dem Morgen schon eine halbe Stunde früher auf den Beinen war als abgemacht und abfahrbereit. Jeff rennt los, um mitzukommen. Erstmal nur er, ohne sein Team.
Well, we're gonna come back and we'll get the team.
Die Schlepper-Crew sagt, den Rest des Walteams würden sie dann später dazu holen. Eigentlich will Jeff nicht ohne sein Team zur Barge. Aber weil er sich Sorgen um den Zustand des Tieres macht, springt er mit an Bord.
Aber Jeff erzählt, auf dem Weg zur Barge wird ziemlich schnell alles anders. Denn als er den Kapitän bittet, Kirsten Tönnies und den Rest des Walteams zu holen, da heißt es:
We're not gonna do that.
Nö, machen wir nicht.
Die Schiffscrew hat offensichtlich eigene Pläne.
Jeff versteht nicht, was mit dem Kapitän los ist. Die beiden kommunizieren eher schlecht als recht auf Englisch. Das macht das Ganze nicht gerade einfacher. Jeff soll eigentlich die Freilassung des Wals leiten. So hatten sie es gestern abgemacht.
I was not gonna do it without having the team there.
Ohne sein Team geht das nicht. Er weiß, die Freilassung eines Wals sollte durch einen Tierarzt oder einen Verhaltensbiologen abgesichert werden. So haben sie es mit Minister Backhaus vereinbart. Und das ist jetzt der Punkt, wo er versucht, die Geldgeber des Projekts zu erreichen, damit sie die Freilassungsaktion stoppen. Aber kein Empfang.
Jeff merkt, dass die Crew den Wal einfach selbst freilassen will. Die Männer fangen an, eine Leine an dem Wal festzumachen.
Jeff kann nicht lange filmen. Der Schiffsführer reißt ihm das Handy aus der Hand und sagt, wenn er nicht aufhört zu filmen, schmeißt er es über Bord.
The skipper came up and grabbed my phone and said, no photos taken.
Jeff wird gesagt, dass er keine Aufnahmen machen soll. Heimlich nimmt er noch das auf.
Yes. I told you. Yeah. Your pictures.
I put my phone in the pocket and had to watch what took place.
Jeff steckt sein Handy weg. Die Besatzung hat die Leine am Wal festgemacht. Und zwar an der Schwanzflosse, an der Fluke.
Und hier haben uns eigentlich alle Walexperten das Gleiche versichert. Allen voran Meeresbiologin Lisa.
Das ist eigentlich das absolute No-Go. Man zieht niemals so einen Wal an der Fluke. Im schlimmsten Fall kann man es wirklich auseinanderreißen. Also man kann wirklich starke Schäden machen, nicht nur an der Fluke, also wirklich am gesamten Körper, an der Wirbelsäule, an den Organen, am Zwerchfell.
Ob sie das wissen oder nicht, die Leute von der Schiffscrew machen es trotzdem.
And then they pulled the whale back.
Der Wal wird rückwärts Richtung Ausgang gezogen. Da steht aber noch ein Hindernis im Weg. Tonnenschwere Sandsäcke, mit Spanngurten festgemacht. Die sollten ihn eigentlich vor dem Seegang schützen. Und jetzt wird er über sie drüber gezerrt. So beschreibt es Jeff. Und dann ist der Wal im Wasser.
He was a little disoriented. He was trying to get his balance. Then he kind of righted himself and took a couple more breaths. And then he started swimming a little bit stronger.
Er hat sich dann wieder gefangen. Und Jeff meint, nach ein paar Luftzügen sei er auch ein bisschen stabiler davongeschwommen.
I asked the captain at that point if I could take a photo. And he said, you could take video. And so I shot a little video at that point.
Er fragt, ob er jetzt wieder filmen darf. Der Kapitän hat laut Jeff nichts mehr dagegen. Und das ist dann genau dieses verwackelte Handyvideo, das von der Freilassung an die Öffentlichkeit gelangt.
I was super angry. I could not believe that it was happening. After all this time and work that we put into trying to humanely get him onto the barge and take care of this animal and give him a chance to live. And then to see him yanked off the back of the barge, it was really inhumane in my opinion.
So viel Mühe, den Wal in die Barge zu verfrachten, ihn vorsichtig zu behandeln. Und dann sowas. Auch für Jeff grenzt das, was er an diesem Tag sieht, an Tierquälerei.
Tierquälerei. Sehr konkret in dem Fall. Bisher haben wir ja immer diskutiert, ist das Tierquälerei, den Wal liegen zu lassen? Oder ist es Tierquälerei, ihn zu retten?
Die Vorwürfe von Walretter Jeff Forster belasten die Schiffscrew ziemlich schwer. Die Besatzungsmitglieder selbst äußern sich nicht. Aber Oliver Bartelt, unser Katastrophenretter, der hat sie erlebt.
Ich würde unterstreichen, wie ich die Jungs kennengelernt habe, dass das gut gemeint war, mit bestem Wissen und Gewissen. Das ist ja alles nur Hören und Sagen. Ich habe eine sehr tolle Zusammenarbeit mit denen gehabt. Die haben auch viel möglich gemacht. Ne? Ich finde es auch schade, dass die jetzt die Tierquäler und Co. genannt werden. Aber vielleicht war das, was sie da gemacht haben, nicht gut.
Die Reederei, also die Firma, zu der die Schlepper gehören, hat auf diese Vorwürfe reagiert. Sie haben ein presserechtliches Informationsschreiben veröffentlichen lassen. Erst einmal bestreiten sie alle Aussagen des Rettungsteams.
Niemand hätte Jeff Forster je verboten, mit dem Handy zu filmen. Niemand hätte gedroht, ihn oder sein Handy ins Meer zu werfen. Die Aussage von Dr. Tönnies, also dass jemand endlich das Mistfiest weggesagt habe, das soll eine Falschbehauptung sein. Dass der Kapitän den Rest von Jeffs Team nicht mehr abgeholt hat, ist ziemlich sicher. Die Reederei sagt, der Seegang wäre zu stark gewesen.
Aber auch eine bequeme Begründung, wenn man nicht so viele Zeugen dabei haben will, die sehen, was man so macht. Also, nur so eine Vermutung.
Ja, die Kapitäne, die sind in der Verantwortung, so ein Risiko abzuschätzen. Denn die ganze Aktion war nicht gerade ungefährlich. Die Barge ist nicht wirklich hochseetauglich gewesen. Und da dann Leute wie Kirsten Tönnies zu haben, eine Kleintierärztin aus Frankfurt, die ja auch keine Erfahrung mit dem Umgang mit Walen auf hoher See hat, die Verantwortung würde ich auch ungern tragen wollen.
Auf Tönnies hat sich die Reederei in ihrem Statement auch ziemlich eingeschossen. Da heißt es, sie störte durch ihre Forderung den Kapitän und die Besatzung fortlaufend und massiv bei der Arbeit. Und sie schreiben sogar weiter: Das Verhalten von Frau Tönnies war so extrem und besorgniserregend, dass nach der Freilassung des Wals der gesamte Decksbereich überwacht werden musste, um auszuschließen, dass Frau Dr. Tönnies von Bord springt, um dem Wal hinterher zu schwimmen.
Boah, krass.
Also vielleicht hat auch das in die Überlegung mit reingespielt, eine halbe Stunde früher loszufahren und niemanden mehr dazu zu holen.
Das klingt, als ob die Stimmung an Bord schon vor der Freilassung echt nicht gut war.
Und jetzt versteht man auch, warum sich Kirsten Tönnies vor den Kameras so aufgeregt hat über die Schiffscrew, als sie wieder an Land war.
Wobei das noch harmlos war. Weil, wen wundert's, auch die Crew bekam zurück an Land
Morddrohung.
Genau. Die Geldgeber Walter Gunz und Karin Walter-Mommert waren natürlich ebenso wenig begeistert davon, wie die Freilassung des Wals abgelaufen ist. Gunz im Sender News 5.
Ja, das ist eigentlich eine Katastrophe gewesen. Unsere Wahlspezialisten durften nicht hin. Er hat den Wal an einer Stelle, wo wir ihn nie aussetzen wollten und würden, einfach vom Bord geschmissen. Man ist dort leider, was mir sehr weh getan hat, mit dem Tier extrem leblos umgegangen.
Mehr als 1,5 Millionen Euro kostet die Aktion die privaten Spender.
Sie hätte gerne das Doppelte kosten dürfen.
Am Geld hätte es nicht gelegen, sagt Millionärin Karin Walter-Mommert im NDR.
Das Geld spielt in dem Fall keine Rolle.
Zwölf Tage nach seiner Freilassung wird Timmy auf Anhalt gefunden. Auch der Tracker wird geborgen. Inzwischen sind die Daten ausgelesen. Der Tracker hat Daten aus einer Tiefe von 150 Metern und mehrmals aus rund 50 Metern Tiefe gesendet. Wahrscheinlich, so legen es die Signale nahe, hat Timmy noch 4 oder 5 Tage gelebt.
Der Wal liegt da erstmal am Strand und gammelt vor sich hin, bis ein dänisches Rentnerpaar vorbeikommt. Die sind da gerade im Urlaub, machen einen Spaziergang. Und der Mann denkt sich, da steige ich jetzt rauf.
Er klettert barfuß und in Badehose auf den toten Wal.
Die beiden machen ein paar Fotos, dann springt er wieder runter. Die Bilder, die den Rentner auf dem Wal zeigen, gehen im Netz viral. Die Hope-Fans sind außer sich, das ist Leichenschändung. Und manche wünschen sich, auch einmal auf dem Dänen rumtrampeln zu dürfen. Und wieder hagelt es
Morddrohung.
Bingo. Ein Reporter von News 5, der auch vor Ort ist, stellt den Mann zur Rede.
Do you think it's okay to enter the whale?
Enter?
Yeah,
to reside it?
To step on it?
Yes, of course. This animal, is it sacred? Is it holy?
No. He's not sacred?
It's just a dead animal.
Der Däne sieht das ganz entspannt. Natürlich darf man darauf klettern. Ist ja nur ein totes Tier, kein Heiligtum, sagt er.
Jedenfalls, die dänischen Behörden haben den Wal mittlerweile obduziert. Erst wurde er am Strand auseinandergeschnitten, später in Containern weiterverfrachtet. Deswegen weiß man jetzt auch, Timmy oder Hope war eigentlich ein Weibchen. Eine genaue Todesursache konnte man aber nicht feststellen. Auch Verletzungen konnte man nicht erkennen. Oder nicht mehr, weil das könnte auch an der Verwesung liegen. Da ist er nämlich schon seit Wochen tot.
Es hieß ja lange, der Wal hätte noch ein Stück Netz im Maul gehabt und wäre deshalb am Verhungern gewesen.
In seinem Magen und im Schlund wurde aber kein Netz gefunden. Also daran ist er wahrscheinlich eher nicht gestorben. Wir wissen nicht wirklich, wie der Wal gestorben ist. Wir haben aber mit einem dänischen Walforscher gesprochen.
Peter Madsen von der Uni Aarhus.
Even if it was a healthy animal that had sustained those injuries, it is likely that it wouldn't have survived.
Er sagt, dass nicht mal ein gesundes Tier die Strapazen des Transports überlebt hätte.
Und Timmy war ja nicht mal gesund.
Imagine that you took a very sick person at a hospital, a dying person at a hospital, and you put that person in a wheelbarrow and was bumping along out of another gravel road for 2 days, and you then dump that person in a forest and say, now you're free, I'll go home and now I'll pretend that you will live happily ever after.
Das ist doch mal ein Vergleich. Als hätte man jemanden, der im Sterben liegt, aus dem Krankenhaus geholt, ihn in eine Schubkarre gesteckt, 2 Tage lang rumgefahren und dann in den Wald gekippt. So nach dem Motto, jetzt bist du frei.
Und dann geht man mit gutem Gewissen nach Hause, wenn man denkt, man hätte geholfen.
It's crazy that the German authorities allowed it against all expert advice.
Also, er findet es crazy, dass die deutschen Behörden das erlaubt haben.
War die Entscheidung des Umweltministers crazy?
Nach der Freilassung, als der Wal noch nicht tot angespült war, da sagt Backhaus:
Am Ende zählt aber das Ergebnis im Leben. Nämlich haben wir erfolgreich ein sehr imposantes Tier, das Lebensmut und Lebensgeist in sich getragen hat, zu retten. Am Ende zählt nämlich, er ist lebend hier rausgekommen und das Land hat nicht einen Pfennig dazu bezahlt.
Jetzt, wo klar ist, dass der Wal tot ist, da hält er sich zurück. In einer Fragestunde des Landtags sagt er, die private Rettungsaktion sei von seinem Haus begleitet und kontrolliert worden und, wie zuvor, im Seegebiet von Mecklenburg-Vorpommern sei dem Tier nichts passiert.
Aus dem Land, aus dem Sinn sozusagen. Da hört die Verantwortung an der Landesgrenze auf.
Hier nochmal Thilo Mark von Greenpeace.
Aber am Ende des Tages muss man Minister Backhaus wirklich vorwerfen, dass er alle Ratschläge, alles, was er von der wissenschaftlichen Seite und von den erfahrenen Experten und Expertinnen gehört hat, das hat er alles über Bord geworfen und hat auf Leute gehört, die ganz offensichtlich zum allergrößten Teil keinerlei Erfahrung hatten mit Großwalen und keinerlei Erfahrung hatten mit dem Verbringen von Großwalen über große Distanzen.
Die Walexperten machen Minister Backhaus also massiv Vorwürfe. Er musste sich immer wieder rechtfertigen.
Wir haben Umweltminister Till Backhaus für diesen Podcast auch um ein Interview gebeten. Und er hat sich inzwischen unseren Fragen gestellt. Dieses Gespräch veröffentlichen wir in einer Extra-Folge.
Was uns wichtig war, ist, dass die Leute zu Wort kommen, die vor Ort waren. Oliver Bartel zum Beispiel von der DLRG.
Sage ich immer, ja, aber der ist noch eine Woche geschwommen. Da konnte eine Woche wirklich noch richtig Wal sein.
Also Oliver, der sieht die Aktion weiterhin positiv.
Und lag nicht an irgend so einem Loch in Wismar und ist da am Strand verendet und wurde dann auf irgendein Laster geworfen und in unser Meereskundemuseum gepackt. So, der ist draußen, also haben wir ja, egal wie man es dreht und wendet, immer noch was Gutes gemacht.
Danny, der TikToker, dessen Posts wir zitieren, weil der nicht selbst mit uns reden wollte, der kann die Kritik an der Rettungsaktion auch nicht verstehen.
Ganz ehrlich, ihr greift unsere Initiative an. Jetzt mit A, der war so krank und A und ich, wisst ihr was? Selbst wenn, hatte er jetzt die Chance, in seinen Gewässern zu sterben. Ach nein, in seine Gewässer wurde er ja nicht verbracht.
Ich bin immer noch in Trauer und ich weiß, euch geht's genauso. Lass uns einen Abschluss finden und lass uns dann gemeinsam kämpfen für die Gerechtigkeit, für dieses Tier, für unser Hope.
Und auch Susanne findet's gut, dass der Wal im Meer gestorben ist.
Wo das sein natürlicher Lebensraum ist. Also ich glaube nicht, der wäre auf Pöhe gestorben. Und ich glaube, der ist auch nicht an dem Rettungsversuch an sich gestorben, sondern wegen dem, was dem angetan wurde von diesem Kapitän da.
Aber Madsen von der Uni Aarhus hat uns ja genau das Gegenteil gesagt. Also, dass auch ein gesunder Wal diesen Transport nicht überlebt hätte.
Und was mir hinterher durch den Kopf gegangen ist, wenn ich als Journalistin irgendwelche Beiträge oder Artikel schreibe, wenn ich da eine Einschätzung brauche, dann suche ich bisher nach Wissenschaftlern, nach Experten. Und nach dieser ganzen Wahlgeschichte denke ich mir, also wenn wir ganz grundsätzlich einfach deren Expertise in Frage stellen und deren Unabhängigkeit, was heißt denn das dann jetzt für meine Arbeit in Zukunft? Wenn einfach dieses Vertrauen in Wissenschaft nichts mehr wert ist.
Lisa Clemens ist ja eine der Expertinnen, denen nicht vertraut wurde, die Morddrohungen und Hassnachrichten bekommen hat. Sie möchte sowas nie wieder erleben. Und sie bedauert, was mit dem Wal passiert ist.
Aber dieser eine einzige Wal, der einfach die Chance hatte, einen natürlichen Tod zu sterben, das in friedlichen, natürlichen Tod mit sich hinlegen und einfach von sich aus einfach gehen. Nee, das wollen wir nicht. Dieser eine Wal, der muss jetzt das machen, was wir Menschen wollen, weil die Natur muss immer das machen, was wir Menschen wollen.
Für Lisa war das also alles ein riesiger Fehler. Und ich sehe das auch so. Wir müssen Experten vertrauen und nicht denjenigen, die keine Ahnung haben und einfach nur laut sind. Wir hätten es aushalten müssen, dass da ein riesiges, krankes Tier vor unseren Augen stirbt. Den Livestream, den hätte man einstellen müssen und schauen, dass wirklich niemand zum Wal kommt, damit der seine Ruhe hat.
Ja, im Nachhinein muss man sagen, es hat alles nur verschlimmert. Aber hinterher ist man immer schlauer.
Wir haben ja ganz am Anfang gefragt, ob Timmy eigentlich eine Chance hatte. Aufs Leben? Vielleicht ja. Ganz am Anfang in Schleswig-Holstein.
Ja, vielleicht noch bei den ersten Strandungen. Wenn er sich hätte ausruhen können, dann wäre er vielleicht wieder zu Kräften gekommen. Aber so richtig hatte er ja nie Ruhe.
Also leider Chance vertan.
Zumindest am Anfang. Später würde ich auch sagen, ein würdiger Tod wäre der gewesen, den sich der Wal ausgesucht hätte. Und nicht der, der ihm aufgezwungen wurde. Wahrscheinlich ist er einfach ertrunken.
Aber wenn ich jetzt, ganz am Ende, irgendwas Positives finden möchte...
Jetzt bin ich aber gespannt.
Naja, es gibt ja sehr viele Menschen, denen es nicht egal ist, was passiert. Und was Empathie in unserem Land bewegen kann. Also klar, diese Rettungsmission, die ist jetzt wirklich nicht so gut gelaufen. Der Wal ist ja gestorben. Aber dafür, dass so viele immer darüber geredet haben, dass der Wal für Deutschland stünde und nichts unternommen werde, dafür wurde ja wirklich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um diesen Wal zu retten. Und Empathie ist ja eigentlich was Gutes.
Also, ich weiß jetzt sehr, sehr genau, was eine Barge ist. Und ich habe, wie glaube ich viele tausend andere, in den letzten Wochen unheimlich viel über Wale gelernt. Darüber, was wir mit den Meeren machen. Ob wir das mit dem Artenschutz dort nicht noch ein bisschen ernster nehmen sollten. Und dass das mit den Stellnetzen echt ein Problem ist. Ich glaube, ich werde noch mal genauer drüber nachdenken, bevor ich mir das nächste Fischbrötchen bestelle.
Das war die dritte Folge von Wild Crimes, Timmy, die Hoffnung stirbt zuletzt. Geschrieben hat sie Georg Florian Ulrich.
In Folge 4 hört ihr das Exklusivinterview mit Umweltminister Till Backhaus zu den Vorwürfen gegen ihn. Abonniert Wild Crimes, dann verpasst ihr es nicht.
Wild Crimes ist ein Podcast von mir, Anne Luckmann.
Und von mir, Nathalie Süß. Wenn euch die Staffel gefallen hat, dann lasst gerne eine gute Bewertung da. Und hört euch unsere früheren Staffeln an. In der ersten zum Beispiel, da geht es um den Braunbären Bruno, der vor 20 Jahren, wie Timmy heute, Deutschland gespalten hat.
Damals war ja auch Fußball-WM, das Sommermärchen in Deutschland.
Bei Timmy, die Hoffnung stirbt zuletzt, waren verantwortlich.
Für die Regie Helen Malich.
Für Tontechnik Anja Beusterin.
Dramaturgische Beratung Lea Utz und Marisa Gierlinger.
Coverdesign Lydia Garmig.
Sounddesign Christoph Brandner.
Technischer Support Andrea Faltermeier, Johanna Hecht und Verena Güdicke.
Redaktion Eva Lell und Angelika Nöhr.
Ein besonderer Dank geht an Johanna Ruprecht, Raphael Maritsch, Sebastian Giebel, Pola Natusius, Max Kienast und Doris Fenske. Wenn ihr Feedback habt oder eure Meinung loswerden wollt, dann schreibt uns an wildcrimes@br.de.
Wild Crimes ist ein Podcast der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt im Bayerischen Rundfunk für ARD Sounds 2026. Und jetzt habe ich noch was. Als wir diesen Podcast über Timmy gemacht haben, da haben wir festgestellt, alle reden über den Buckelwal. Manche sind genervt, andere voll interessiert. Und Lea Geishauser zum Beispiel von Bayern 3 True Crime, die sagt Folgendes.
Also ich war im Team in Ruhe lassen, was sich natürlich jetzt aber auch sehr leicht sagt im Nachhinein und mit dem Wissen, wie Timmys Geschichte ausgegangen ist. Ich fand es eher befremdlich, wie sehr dieser Wal Thema war. Also welche Livestreams und Ticker es ja über Wochen gab, vor der Rettung, während der Rettung und sogar noch während der Obduktion. Also dieser Wal war gefühlt und wahrscheinlich auch wirklich von seinen Maßen her das größte Sommerlochtier, das es je gegeben hat. Und es war noch gar kein Sommer, sondern März, April und Mai.
Lea hostet zusammen mit Strafverteidigerin Jana Jürgen den Bayern 3 True Crime Podcast. Sie reden über wahre Kriminalfälle, die direkt in unserem Alltag passieren. Wenn Vertraute zu Tätern werden, wenn Orte, an denen wir uns eigentlich sicher gefühlt haben, es plötzlich nicht mehr sind. Es geht auch um gefährliche Gruppendynamiken und ab wann man eigentlich von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung spricht. Neue Folgen von Bayern 3 True Crime gibt es jeden zweiten Donnerstag in ARD Sounds.